Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM mit der Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Weltpolitik der USA, gestern und heute. Dazu haben wir jemanden eingeladen, der sich damit auch sehr gut auskennt, und es geht auch um einen Vortrag, der in Kürze stattfindet. Ich begrüße jedenfalls ganz herzlich bei uns im Radio den Heiner Tettenborn. Hallo Heiner, schön, dass es geklappt hat, dass du bei uns bist.
Und ja, hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Spannendes Thema, wir kommen noch sicherlich auf die Details. Auf jeden Fall, wir können mal vorweg sagen, es findet am 22. Juni hier in Ulm im Haus der Begegnung ein Vortrag statt. Da geht es dann um die Weltpolitik der USA im Rückblick auf gestern und eine Projektion bzw. eine Betrachtung der Welt von heute. Und da geht es dann um einen Gast, der relativ bekannt ist, beziehungsweise sich auf dem Gebiet auch wissenschaftlich betätigt, befasst. Und das ist der Dr. Daniel Ganser, der dann eben an den 22. Juni nach Ulm kommt. Darüber werden wir sprechen. Aber ich denke vorweg, Heiner, bevor wir auf das eigentliche Thema kommen, sollten wir ganz kurz über dich sprechen, dich vorstellen, einfach auch einen Bezug herstellen, wie du mit dem Thema in Bezug stehst, vielleicht generell, was du machst. Und einfach, dass die Hörer auch ein klein bisschen wissen, wer heute bei uns im Studio ist, wer heute unser Gast ist, und einfach ein klein bisschen damit den Kontext zum Thema verstehen.
Ja, ich arbeite als Anwalt, aber in der Funktion oder in diesem Bezug hat sich das natürlich nicht ergeben. Das Interesse für diese ganzen Themen oder den Themenkomplex hat sich ergeben dadurch, dass ich zusammen mit meiner Freundin, der Monika Koch, dass wir seit 2003 mehrmals monatelang in Afghanistan waren, dort sehr viel erlebt haben und uns vor allem bewusst geworden ist, dass die Außenpolitik der westlichen Länder, die wir in Afghanistan sehr hautnah erlebt haben, nicht mit dem übereingestimmt hat, was wir hier aus den hiesigen Massenmedien uns drunter vorgestellt haben, und haben uns deswegen damit angefangen zu beschäftigen, mit Außenpolitik, insbesondere in Afghanistan, aber auch in anderen Ländern im nahen Mittleren Osten. Und ich beschäftige mich also seit 2003 wirklich sehr, sehr intensiv mit diesen Ländern und den Themen, den außenpolitischen Themen, dem Auftreten und den Kriegen der NATO, der USA, der deutschen Beteiligung daran natürlich besonders. Und wenn man in diesem Kontext oder dort sich dafür interessiert, dann kommt man auf viele Quellen, die man in den Massenmedien leider selten, ich will nicht sagen gar nicht, aber selten reflektiert sieht. Und bin dann zu sehr vielen Schlussfolgerungen gekommen und bin dann irgendwann auf den Dr. Daniele Ganser gestoßen und habe festgestellt, dass der eben in ganz vielen Aspekten zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommt wie ich, aber sehr viel bekannter ist, und deswegen die Motivation, den nach Ulm zu holen, auch um ihn mit dem Vortrag und dem Vortragshonorar einfach bei seiner Arbeit weiter zu unterstützen, damit er diese Arbeit, die, was wie ich denke, eine sehr, sehr wichtige Aufklärungsarbeit ist, dass er die einfach so fortsetzen kann. Und ich weiß es bei mir selber, mich interessieren diese Sachen wahnsinnig, aber Monika und ich haben auch in den letzten 10 Jahren viele hundert Afghanistan-Vorträge gehalten, aber eben für sehr wenig Geld, oft auch ehrenamtlich, und stellen halt fest, wenn man so unterwegs ist, dann kann man sicherlich von diesen Aktivitäten einfach nicht leben. Das heißt, man hat sehr viel Zeit, die man sich mit anderen Dingen beschäftigen muss. Und ich denke, es ist aber wichtig, dass man als Öffentlichkeit auch jemanden unterstützt, der ganz unabhängig von Wirtschaftsinteressen, von großen Medien, einfach in dem Bereich weiter forschen kann. Und das ist meine Motivation gewesen, den Dr. Ganser nach Ulm einzuladen.
Mhm. Ja, dann sollten wir vielleicht auch ein klein bisschen mehr über ihn erfahren. Ich weiß, er ist Schweizer. Er ist, glaube ich, 44 Jahre alt und hat ein Institut, glaube ich, gegründet, das sich dann eben mit Forschung, Politik befasst. Aber da weißt du sicherlich mehr.
Ja, er hat zuerst in der Schweiz an Universitäten gearbeitet, wurde dann für seine Forschung, man kann sagen sogar für die Forschungsthemen, nicht mal nur für die Ergebnisse, sondern einfach für die Themen, die er aufgegriffen hat, sehr hart kritisiert. Zum einen in der Öffentlichkeit, zum anderen hat es aber auch dazu geführt, dass seine davor sehr gelobte wissenschaftliche Karriere, also er hat seine Doktorarbeit 2001 mit Auszeichnung bestanden, die wurde dann eben dadurch abgebrochen, dass man ihn an den Universitäten nicht mehr weiter beschäftigt hat, an mehreren, ETH Zürich und dann auch in Basel. Und dann hat er auch aus seinem ganzen Interessenskomplex heraus diese erkannt, oder denke ich, das drängt sich auch irgendwie auf, dass natürlich die Kriege im Nahen und Mittleren Osten besonders, aber zum Teil auch weltweit, dass die mit Ressourcenknappheit und dem Willen, diese Ressourcen zu kontrollieren, zum einen, weil man sie haben will, zum anderen, weil man auch will, dass die möglichen Gegner die Ressourcen eben nicht kontrollieren und man dadurch eine Machtposition einnimmt, dass man eben dort Kriege führt und militärisch vor allem präsent sein will. Es geht dann auch darum, einfach dort zu sein, dort Militärbasen zu haben. Und da hat er die Verknüpfung hergestellt und hat gesagt, wenn wir für den Frieden etwas tun wollen, dann ist die Energiefrage ganz wichtig. Und das finde ich sehr einleuchtend. Das ist sicher nicht der einzige Grund für Kriege, aber es ist eine sehr wichtige Herangehensweise zu sagen, wir mit unserem Energiehunger tragen auch dazu bei, wir müssen einfach sehr schnell dran gehen, die sogenannte Energiewende zu schaffen, um uns zum einen davon unabhängig zu machen, von den Energieressourcen, die ganz woanders sind und nicht hier, und zum anderen deswegen, weil eben dort sehr viel menschliches Leid angerichtet wird, wo dann um diese Ressourcen Kriege geführt werden.
Er hat also auch, glaube ich, verschiedene Bücher geschrieben. Ich glaube, er ist auch, was Bücher angeht, oder hat er an die 8 oder 9 oder 10 Stück?
Also 3 wesentliche. Er hat viel geschrieben schon sicherlich und auch viele Artikel publiziert. Im Wesentlichen sind es 3, ich sage es mal, große Bücher. Mhm. Das eine basiert auf seiner Doktorarbeit, das heißt auf Deutsch NATO-Geheimarmeen in Europa. Das zweite heißt Europa im Erdölrausch und das dritte illegale Kriege der NATO. Mhm. Und ich denke, wenn man sich mit ihm beschäftigen will, ist sicherlich ein guter Zugang, eines oder alle 3 Bücher mal zu lesen.
Ja, wie kann man zu so einem Thema, das ist ja wahrscheinlich auch von der Erhöhung einfach des Sachverhalts, wie kann man da an der Stelle eigentlich an Informationen rankommen? Hat man dann irgendwo, da gibt es ja Militärarchive, da gibt es Archive natürlich irgendwo, nicht nur Militär, sondern irgendwo, keine Ahnung, auf jeden Fall in verschiedenen, also Unterlagen, die eingestuft sind. Wie kommt man eigentlich dann an solche Informationen? Ich meine, wenn man vor Ort geht, natürlich kriegt man viel mit, so wie du es persönlich auch erlebt hast, indem man einfach sich einen Eindruck macht, indem man Leute befragt, einfach auch mitkriegt, wie eine Situation ist. Aber wie kann man eigentlich dann zu so einem Thema dann so wissenschaftlich recherchieren? Ich stelle mir das relativ schwierig vor.
Ne? Das ist mit Sicherheit sehr schwierig, vor allen Dingen, weil eben viele Primärquellen geheim gehalten werden. Ja. Vielleicht auch, wenn mal was, siehe NSU, wenn mal irgendwas in der Öffentlichkeit nachgefragt wird, werden dann auch manchmal Unterlagen vernichtet, ja, wie wir es in Deutschland erlebt haben. Sehr wichtige Unterlagen möglicherweise. Das heißt, es ist schwierig, aber es gibt Primärquellen und auf die greift der Daniele Ganser und viele Leute. Also es ist ja nicht so, dass der Daniele Ganser ein ganz einzelner Mensch ist, der als einsamer Wolf diese Gedanken hat. So ist es ja nicht. Es wird nur in unseren Massenmedien relativ wenig, aber es wird relativ wenig abgebildet. Da mögen auch Interessen eine Rolle spielen, dass diese Sachen nicht sehr beleuchtet werden. Jetzt gibt es also Primärquellen, vereinzelt, aber es gibt sie, die man auswerten kann. Und da hat der Daniele Ganser besonders auch in, der spricht auch sehr gut Italienisch, hat auch in Italien recherchiert. Da ist zum Beispiel bei seiner Doktorarbeit diese sogenannten NATO-Geheimarmeen, das ist vielleicht ein hochtrabender Begriff, das waren Guerilla-Einheiten, die man nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat, die man ausgestattet hat mit Sprengstoff, mit Waffen, Depots eingerichtet hat, die waren gedacht für den Zweck, dass man mit Guerillatruppen der Sowjetunion, wenn sie Westeuropa überrennen sollte, womit man damals rechnen, weiß ich nicht, ob man rechnen musste, aber man hat jedenfalls sich darauf vorbereitet mit solchen Guerilla-Einheiten. Und in Italien ist es eben sehr gut dokumentiert worden durch einen Untersuchungsrichter, der dann aufgedeckt hat, dass diese Guerilla-Einheiten benutzt oder missbraucht wurden, wie auch immer, um Terroranschläge durchzuführen, die dann in der Öffentlichkeit den Kommunisten in die Schuhe geschoben wurden. Und das ist gerade für den Fall Italien wirklich mit vielen Quellen belegt, in denen man dann lesen kann und wo man dann zu Schlussfolgerungen kommen kann. Es gibt natürlich auch Sekundärquellen, wie Aussagen von Beteiligten, die über die Medien kamen. Da kann man natürlich immer sagen, ist es glaubwürdig, ne? Ist klar. Aber das Interessante finde ich eben, dass in der Beschäftigung mit dem Daniele Ganser dann oft gesagt wird, man versucht dann oft ihn persönlich, habe ich es viel beobachtet, in Massenmedien anzugreifen und nicht auf der sachlichen Ebene. Auf der sachlichen Ebene kann man natürlich immer diskutieren und fragen, ist diese Schlussfolgerung aus dieser Primärquelle gerechtfertigt? Aber das ist die eigentliche Herangehensweise und nicht, dass man Leute mit irgendwelchen Etiketten einordnet und dann sagt, mit dem, was sie sagen, braucht man sich nicht mehr zu beschäftigen.
Wobei es sicherlich immer auch unterschiedliche Interpretationen oder Bewertungen geben kann, aber es ist objektiv.
Richtig.
Es ist immer schwierig, da mit Objektivität, es ist immer eine Bewertung, eine Sicht und man kann eben Unterlagen auch als Historiker irgendwie einsehen, auswerten, zu Schlüssen kommen und ja.
Richtig, und dann ist es eben das die normale und richtige Herangehensweise unter Respekt für die andere Person auf der sachlichen Ebene zu sagen, da bin ich anderer Meinung oder das finde ich plausibel oder das finde ich eben nicht plausibel. Und so sollte der Diskurs stattfinden und nicht, indem man dann jemanden pauschal als mit zum Beispiel mit dem Schimpfwort, was bei uns als Schimpfwort gebraucht wird, Verschwörungstheoretiker belegt, ne, um dann jegliche Sachdiskussion damit abzublocken. Das führt zu nichts. Umgekehrt genauso wenig. Ne? Also auch wenn ich jetzt sage, Leute, die eine andere Meinung vertreten und sagen, das war aus den und den Gründen notwendig oder das war anders oder so, dann kann ich die und dann sollte ich denen nicht böse Motive unterstellen, sondern die Frage ist weniger, denke ich, zu welchen Schlüssen man in der Detailfrage kommt. Die Frage ist, die erste Frage und wichtigste Frage ist, wie man dabei miteinander umgeht.
Vielleicht einfach das so ein bisschen die Grundannahmen oder auch vielleicht den Grundkontext seiner Themen ein bisschen irgendwo aufdröseln. Also ich habe ja auch mir mal einfach so einen Vortrag angehört und da sind mir ein paar grundsätzliche Aspekte, die immer wieder auch im Vordergrund treten, irgendwo aufgefallen. Themen, die eben auch als Basis auch auslösendes Moment für Konflikte irgendwo da sind. Und dann kommen zum Beispiel die Punkte wie Bevölkerungswachstum. Es geht letztendlich um knappe Ressourcen, die zwischen den Menschen irgendwo strittig sind. Jeder will haben. Ein Punkt ganz klar natürlich ist Erdöl, das natürlich ein sehr knappes Gut ist. Und das andere ist der Missbrauch eben von Religionskonflikten oder Konflikten, die da sind, wo irgendwo Missbrauch mit Religion betrieben wird. Das habe ich so ein bisschen rausgehört oder auch immer wieder kehrende Themen, die eben wichtig sind.
Und das Friedensthema. Ne? Wie können wir genau diese Punkte, die du jetzt sehr, sehr gut, sehr richtig herausgegriffen hast, wie können wir besonders angesichts der zunehmenden Dichte an Menschen, zunehmend knappen Ressourcen, wie können wir es schaffen, trotzdem und vielleicht hoffentlich noch friedlicher in Zukunft miteinander umzugehen? Ich denke, das ist eigentlich tatsächlich sein Kernthema. Er beleuchtet natürlich tatsächlich auch, wie da Religion missbraucht wird. Wobei, wenn man das so sagt, ne, und bei Menschen, die sich hauptsächlich aus den Massenmedien informieren, die denken dann sofort daran, oft habe ich die Erfahrung gemacht, in Diskussionen wird oft daran gedacht, ja, wie der Islam instrumentalisiert wird für Gewalt. So, das ist die Schablone, die bei vielen anspringt, wenn man sagt, Religion wird instrumentalisiert. Mhm. Ich denke daran, das ist sicherlich nicht falsch, aber ich denke daran noch größer an ein anderes Thema, nämlich, dass bei uns die Angst vor dem Islam geschürt wurde in den letzten 15 bis 20 Jahren und die dann, das ist jedenfalls mein Eindruck, instrumentalisiert wird, um unsere Gewalt, unsere sage ich jetzt pauschal, die westliche Gewalt, also die deutsche, US-amerikanische und andere europäische Armeen ausüben, mit dem Einmarsch in Afghanistan, mit dem Einmarsch in Irak und so weiter, dass diese Gewalt damit legitimiert wird und oder versucht wird, diese Gewalt zu legitimieren. Sie ist ja meiner Meinung nach trotzdem nicht legitim. Also das heißt, das wird von allen Seiten betrieben und insbesondere auch bei uns.
Du hast angesprochen, Ganzer, beziehungsweise auch was du gesagt hast, hebt ab und sagt, es wird wohl über bestimmte Medien ein bestimmtes Bild vermittelt, sagt er. Und was wäre dann das Credo, dass man, wie würde man sich vielleicht auch anders informieren können oder auch ein breiteres oder ein differenziertes Bild bekommen? Was wäre da vielleicht die Möglichkeit, welche Quellen stehen? Ein bisschen Normalbürger, der jetzt nicht in der Forschung irgendwo tätig ist, der sich ein objektiv, soweit es möglich ist, Bild machen möchte, was wäre dem dann als Quelle oder als Info? Ja,
da ist es denn möglich? Ich meine, da muss ich zugeben, ne, da vermischen sich natürlich meine Gedanken mit denen vom Daniele Ganzer, die tatsächlich auch in vielen Punkten einfach übereinstimmen aus unseren Erfahrungen in Afghanistan heraus. Und er sagt, und diese Gedanken habe ich auch schon sehr lange, er sagt, man kann zum Beispiel viel Zeit einsparen, wenn man keine Nachrichten konsumiert. Ja, und stattdessen sich interessante Bücher holt, die ein Thema tiefer beleuchten, weil es erfolgt bei uns über dieser Gedanke, dass man informiert ist über Nachrichtensendungen, der erfolgt eine absolute Fragmentierung von Informationen. Ich bekomme über ein Thema 90 Sekunden oder 3 Minuten an Informationen in einer Nachrichtensendung, die notwendigerweise, ich will gar nicht den handelnden Leuten da im Einzelfall böse Absicht unterstellen, die ist notwendigerweise gefärbt. Was ich jetzt sage, ist auch gefärbt aus meinem Erleben, meinen Erkenntnissen. Die kann aber auch gefärbt sein durch wirtschaftliche Zwänge, gerade bei Leuten, die für das, was sie gerade machen, bezahlt werden. Das habe ich auch selber schon erlebt in Diskussionen mit Bundestagsabgeordneten oder anderen Leuten von der Bundeswehr über Afghanistan, die, ohne dass ich es jetzt dem Einzelnen unterstellen will, aber die insgesamt einfach Standpunkte vertreten, die sie vielleicht privat so nicht vertreten würden. Das heißt also, ich denke, dass man tatsächlich vorsichtig sein muss, sich aus Nachrichten zu informieren. Erstens sind sie subjektiv gefärbt von den Leuten, die Nachrichten machen, mit verschiedenen möglichen Interessen dahinter. Und zweitens werden einfach Informationen aus ihrem Kontext gerissen. Und das habe ich besonders bei Afghanistan wirklich sehr, sehr intensiv nachvollzogen oder miterlebt.
Ich würde sagen, da sprechen wir gleich weiter, vor allem das Thema Afghanistan und vielleicht deine persönlichen Eindrücke auch gegen das, was so vielleicht in den Medien vermittelt wird, wäre vielleicht noch interessant aufzugreifen. Wir machen einen ganz kurzen Musikbreak und nach der Musikpause geht's weiter. Radio Free FM, zurück bei der Plattform. Mein Studiogast ist heute der Heiner Tettenborn und wir haben gerade zum Thema, es geht um die Weltpolitik der USA, es geht konkret eigentlich um einen Vortrag, der am 22. Juni hier im Haus der Begegnung stattfindet mit dem Dr. Daniele Ganzer. Aber sag mal, thematisch überlappt es sehr weit, Heiner, mit dem, was du auch persönlich Erfahrung gebracht hast. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, die Darstellung in den Medien, die problematisch ist aus deiner Sicht, die nicht immer die Tiefe und die Breite hat, um vielleicht einen ganz richtigen irgendwo Blick zu ermöglichen. Du warst jetzt mehrere Mal in Afghanistan, wir haben es schon anfänglich kurz darüber gesprochen, hast selber Afghanistan kennengelernt, hast mit vielen Menschen wahrscheinlich Umgang gehabt. Wie ist deine persönliche Erfahrung mit dem Land? Was sind so aus deiner Sicht Dinge, die vielleicht bei uns in den Medien nicht ausreichend irgendwie projiziert werden, dargestellt werden? Wo ist den Punkt, wo du sagst, das sieht in dem persönlich, was du erlebt hast, einfach anders aus? Oder fehlen uns Aspekte, die man nicht nennt? Was ist einfach
ja, dein Erleben? Also es ist für mich natürlich nicht ganz einfach, jetzt 3 das auf drei prägnante Punkte einzudampfen.
Ja.
Aber tatsächlich ist mein Eindruck, dass also vieles, was in unseren Massenmedien über Afghanistan berichtet wird, richtig ist. Ja, es ist also, ich würde nicht sagen, dass da hauptsächlich erstmal gelogen wird, überhaupt nicht. Ja, sondern interessant ist, dass natürlich jede Berichterstattung immer notwendigerweise viele Dinge weglässt. Und diese Berichterstattung, die ich bei uns erlebe oder erlebt habe in den letzten 10, 12 Jahren oder 14 Jahren, seitdem ich das erste Mal in Afghanistan war, diese Berichterstattung, die beleuchtet vielleicht ein paar Prozent der afghanischen Wirklichkeit, interessanterweise aber meistens die gleichen paar Prozent. Und interessanterweise werden die gleichen 95% dabei oft unterschlagen, oder das ist jetzt ein böses Wort, die fallen einfach unter den Tisch, ob aus böser Absicht oder nicht, sei mal dahingestellt. Es kommt aber dazu, dass wenn ich wiederum mit Freunden und Bekannten, und nochmal, finde ich ganz, ganz wertvoll, wir müssen wieder lernen, um das auch ein bisschen auszuhebeln, diese Beeinflussung durch die Medien. Ich glaube, wir müssen lernen, wieder mehr miteinander zu reden. Die Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist ein böses Wort, Propaganda, aber dieses Miteinander reden, sich selber gegenseitig informieren, ich denke, das ist ein total unterschätzter Wert, für den ich also sehr plädiere, miteinander reden über alles Mögliche, gerade auch über politische Sachen. Und jetzt zurück zu Afghanistan. Was ein sehr wichtiger Punkt ist, ist also einfach die Rolle, die wir, in Anführungszeichen wir, also die USA und die anderen westlichen Länder in Afghanistan spielen. Diese Rolle wird meines Erachtens in der ganzen Medienberichterstattung unglaublich beschönigt. Weil wir hören da so oft, dass wir dort sind, um den Leuten zu helfen.
Vielleicht müssen wir kurz dazwischen stehen. Die Bundeswehr ist, glaube ich, seit 2003.
Anfang 2002,
meine ich. 2002 im Afghanistan-Einsatz, aber im Kontext natürlich mit dem damals mit dem Truppeneinmarsch oder mit dem Krieg gegen die Amerikaner in Folge von 9-11 und dann.
Mit der vorgeschobenen Begründung von
9-11,
ja, genau, weil
Deutschland das mitgehangen und musste dann mit, aber.
Es ist mittlerweile, das ist zum Beispiel ein Punkt, ist ein sehr, sehr guter Anknüpfungspunkt, ist ein Punkt, da haben mir Freunde in Afghanistan gesagt, wenn ich gesagt habe, war am Anfang total erstaunt, weil ich dachte am Anfang, als politisch interessierter Mensch hier in Deutschland aus den Medien informiert, dachte ich, Mensch, das ist eine große Chance fürs Land. Ne? Und das haben auch viele Afghanen so gesehen, das muss man sagen am Anfang. Aber als mir die ersten Afghanen geantwortet haben, als ich gefragt habe, ja, finden Sie das gut, dass die USA gekommen sind, die westlichen Truppen gekommen sind, hat mir zum Beispiel ein damaliger Erziehungsminister geantwortet in der Provinz Nangarhar. Nein, es ist ganz schlimm. Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Dann hat er gesagt, es geht doch hier nicht um uns. Wer kommt denn als nächstes? Na, als nächstes kommen die Chinesen oder wer auch immer. Es geht immer nicht um uns. Wir sterben immer dabei. Und das hat mich total, total von den Socken gehauen und habe dann mit vielen anderen Afghanen weiter diskutiert. Und viele haben gesagt, pass auf, dieser Krieg gegen die Taliban oder gegen Afghanistan, der war im Sommer schon beschlossen. Das haben wir schon mitbekommen. Also man hat in Afghanistan darüber geredet, dass dieser Krieg beschlossene Sache ist, weil eben Afghanen miteinander reden, immer und überall, und dort in Pakistan besonders alte Kommandeure, die gegen die Taliban waren, unterwegs waren und plötzlich viel Geld in der Tasche hatten und ihre alten Kämpfer angeworben haben. Und dann haben die Leute daraus geschlossen, da ist was in Vorbereitung. Ja. Und das habe ich am Anfang ja total weit von mir gewiesen. Und dann musste ich feststellen, dass es mittlerweile sogar durch Quellen aus USA bestätigt wird, die sagen, ja, der Beschluss, der lag beim Bush unterschriftsreif vor dem 11. September, der Beschluss zum Einmarsch von Afghanistan. Kann man alles nachlesen, ne, diese Quellen. Das kann man sagen, ist das glaubwürdig oder nicht. Ne? Aber das ist dann jedem seine eigene Aufgabe zu sagen, welche Quellen er für glaubwürdig findet. Der pakistanische damalige, ich kann es nicht mehr sagen, also jedenfalls ein hochrangiger Vertreter von Pakistan, sagt dasselbe. Ja? Und so weiter. Also das heißt, das ist zum Beispiel ein Punkt, ganz winziger Punkt, ja, den ich so sehr selten höre in den deutschen Massenmedien, dass man sagt, okay, es wird immer so dargestellt, 11. September, dann die Entscheidung für den Krieg in Afghanistan, dass es in Wirklichkeit vom zeitlichen Ablauf her so nicht stimmt oder zumindest, dass es viele Hinweise darauf gibt, dass es so nicht stimmt, man kann ja das Ergebnis offen dann diskutieren, das wird nicht transportiert. Genauso wie die Sache, ja, in Afghanistan zum Beispiel, werden die Drogen bekämpft.
Ich wollte gerade sagen, wenn man ein paar Stichworte von Afghanistan hört, dann weiß man irgendwo viele, viele Clans oder Gruppen, Drogenhandel irgendwo.
Genau.
Taliban, das sind so die Stichworte.
Und, also, und
ganz Frauen, spannend, die eben verschleiert sind in diesen blauen, diesen
Burkas.
Ja, genau. Das sind so ein paar Impressionen oder Dinge, die man sofort mit Afghanistan irgendwo
bekommt. Ja.
Und Drogenhandel ist auch ein Punkt, der da irgendwo sofort immer uns mit in Fokus gerät.
Ja. Ja, das ist ein hochinteressanter Punkt. Da ist es auch sehr instruktiv dazu, Peter Dale Scott zu lesen, ein kanadischer Professor, der in Kalifornien unterrichtet hat, der diesen Punkt auch sehr eingehend beleuchtet mit vielen Quellen. Und zwar, was ich auch nicht wusste, was mir afghanische Freunde am Anfang erzählt haben, was ich nicht glauben konnte, bis ich dann Zahlen auch von der UNO gelesen habe dazu. Die Taliban hatten den Drogenanbau in Afghanistan praktisch zum Erliegen gebracht. Im letzten Jahr der Taliban-Herrschaft gab es auf viertes Niveau von Afghanistan quasi keinen Drogenanbau mehr. Die Zahlen schwanken. Ne? Eine Quelle sagt, 200 Tonnen wurden im letzten Jahr der Taliban-Herrschaft noch produziert. Das ist dann unter der NATO, hat sich das dann verzigfacht. Also zum Beispiel mit Vergleich dann 2007 oder 2008 hat sich dann so etwa vervierzigfacht, der Mohnanbau in Afghanistan. Und Afghanistan ist dann unter der NATO, muss man ja so sagen, quasi zum absolut führenden Exporteur weltweit von Heroin aufgestiegen. Und wenn man dann Peter Dale Scott und andere US-amerikanische Autoren dazu liest, dann sieht man, das ist ein Muster. Das ist damals auch schon so ähnlich gelaufen im sogenannten Goldenen Dreieck im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg. Genauso gibt es viele Studien und Berichte darüber, dass in Mittelamerika die sogenannten Contras finanziert wurden über Drogenhandel mit Wissen und offensichtlicher Billigung der CIA damals. Und es ist ein wiederkehrendes Muster, was ich jetzt vielleicht mal überspitzt so zusammenfassen würde. Ich installiere eine mir genehme Regierung und bezahle die sozusagen mit der Lizenz zum Drogenhandel. Das ist jetzt verkürzt, aber ich denke, so kann man es auf den Punkt bringen. Und genau das ist in Afghanistan der Fall. Kennt jeder in Afghanistan die Berichte, dass führende Mitglieder der afghanischen Regierung in der ganzen Zeit das Bargeld wirklich in Kilokoffern außer Landes schaffen und scheffeln. Und das heißt also, Drogenhandel ja, jederzeit, solange ich kooperiere mit der NATO, mit der Besatzungsmacht. Und wenn man dann mit den Afghanen redet, die einem sagen, wie unglaublich korrupt ihre jetzigen Staatsstrukturen sind und wie wenig man da als Einzelner in irgendwelche Rechte hat, besonders wenn man kein Geld hat. Wenn man Geld hat, kann man sich alles kaufen. Kann sich jedes Urteil kaufen mit genug Geld. Man kann sich dieses Wohlwollen der Polizei kaufen mit genug Geld. Man kann sich wirklich alles kaufen in Afghanistan. Es ist eine absolute Katastrophe. Was damit zusammenhängt, dass die Zentralregierung eben zum einen keine Legitimität in den Augen der Bevölkerung hat, zum anderen eben hochkorrupte Strukturen aufgebaut hat. Und um es vielleicht ein bisschen flapsig zu sagen, ist es dann halt schon wirklich sehr schwer verdaulich für mich und für afghanische Freunde, wenn ich dann in den deutschen Medien lese, ja, die also wenn man dann sich beklagt wird, ja, über die Korruptheit der afghanischen Regierung und dann mit dem Finger dabei auf die Afghanen zeigt, dann finde ich, dann unterschlägt man dabei, dass sich der Westen dort eine Regierung gekauft hat und dann beklagt, wie korrupt die ist. Ich kann nicht jemanden kaufen und dann sagen, oh Gott, ich habe ihn zwar gekauft, aber er ist ja korrupt, ne? Um Gottes Willen, nichts gegen jeden Einzelnen. Ich will keinem einzelnen afghanischen Politiker unterstellen, dass er korrupt ist. Nur in der Gesamtheit wird das System dort, das bestehende System von den Leuten als unglaublich korrupt wahrgenommen. Für den Einzelnen kann man immer nichts sagen, ne? Aber das Gesamtsystem ist unglaublich korrupt und genau das hat ja die USA an den Taliban gestört.
Also es kommen strategische Überlegungen auch zum Tragen und deshalb wahrscheinlich eben auch für die Russen war es eine Relevanz. Andererseits wahrscheinlich, wenn die Russen dort Stationen irgendwo bezogen hätten, war es für die Amerikaner wieder problematisch. Also Bodenschätze sind es eher weniger. Es ist einfach eine strategische
das Überlegung. Das wird immer wieder angeführt, dass Afghanistan auch sehr reich an Bodenschätzen sei.
Ah ja, doch.
Das kann eine Motivation sein.
Ja.
Für noch wesentlicher halte ich persönlich nach meinen ganzen Erkenntnissen und Beschäftigungen damit tatsächlich, dass der strategische Ansatz noch der wichtigere ist. Weil man stellt sich mal vor, Afghanistan ist autonom oder halbautonom, wie es unter den Taliban war. Da war es eben sehr, sehr stark von Pakistan dominiert, die sehr viel Einfluss auf die Taliban hatten, über ihren Geheimdienst. Und jetzt stelle man sich vor, die werden sich handelseinig, was ja auch weitgehend schon sind, mit China und Iran. Dann kann ich durch Afghanistan, zwischen China und Iran liegt nur ein einziges Land, Afghanistan. Das heißt, ich könnte eine Erdöl- und Erdgaspipeline bauen von den riesigen Vorkommen in Iran nach China. Wenn das gebaut würde durch Afghanistan, dann fragt die Europäer und die US-Amerikaner niemand mehr in Asien, ob sie damit einverstanden sind, dass dieses Öl und Gas zu chinesischen Bedingungen von Iran nach China geht. Und da, das ist ein sehr, denke ich, berechtigter Gedanke, zu sagen, dass sich die USA und die Europäer im Gefolge der USA ein Vetorecht vorbehalten wollen, dass sie sagen, wir wollen dort mitreden und zu unseren Bedingungen dieses erlauben oder eben nicht erlauben. Ein US-General hat es, ich glaube, es zitiert auch der Daniele Ganser in einem Vortrag, hat es mal so formuliert, wer das Erdöl und Erdgas, ist sicherlich auch mit gemeint, und die Transportwege kontrolliert, der hat die Konkurrenten um die Macht, um die Vorherrschaft an den Eiern. Ja, ganz, ganz platt gesagt. Das heißt also, wenn ich in Afghanistan sitze, ist es man hat die at the balls oder so und hat es dann übersetzt, man hat die im Schwitzkasten. So. Und das heißt also, das sind machtpolitische Erwägungen, das kann man alles auch nachlesen. Das ist das Interessante, dass das keine Spekulation ist, sondern dass man zum Beispiel in den Büchern von Brzezinski, einem ganz, ganz wichtigen Außenpolitik- und Militärberater, angefangen von der Carter-Ära bis in die Obama-Ära hinein. Jahrzehntelang war der Brzezinski unglaublich gut vernetzt im außenpolitischen Denken und Handeln der USA. Und er hat es in den 90er Jahren in Büchern geschrieben. Ja, der hat genau diese Gedanken geäußert, die USA müssen, wenn sie Weltmacht bleiben wollen, also Weltmacht, Imperium, wie man es auch immer formuliert, die vorherrschende Macht des Planeten, müssen sie in Asien präsent sein, militärisch. Und da erkennt man genau die Motivation und warum die USA jetzt in der Ukraine präsent sein wollen, warum sie in Afghanistan präsent sein wollen. Das hängt alles auch sicherlich, denke ich, mit diesen Überlegungen zusammen. Und das ist, wie gesagt, keine Spekulation. Die Überlegungen werden geäußert. Jetzt kann man nur noch darüber diskutieren, inwieweit setzen sich diese Überlegungen in der realen Politik um oder inwieweit spielen andere Gründe auch noch eine Rolle? Zum Beispiel vielleicht sogar Interessen, wirtschaftliche Interessen, dass ich Waffen verkaufen will. Zum Beispiel Ölinteressen, dass ich einfach konkret mit dem Öl Geld verdienen will. Könnte auch eine Rolle spielen. Also da viele, viele Dinge, die da eine Rolle spielen können, die man mitbedenken muss. Auf jeden Fall Ergebnis, Afghanistan ist für die Großmächte als strategischer Punkt höchst, höchst interessant. Und darunter leiden die Afghanen seit Jahrzehnten. Der Brzezinski hat sich übrigens in einem Interview auch damit gebrüstet, dass er gesagt hat, man hat die Sowjetunion in eine Falle gelockt, ja, in Afghanistan. Das hat er so gesagt. Man hat denen vorgespiegelt, durch Unterstützung gewisser Gruppen in Afghanistan, dass die USA Afghanistan, was damals schon im Machtbereich war, zwar nicht besetzt, aber im Machtbereich der Sowjetunion war, über Kommunisten in Afghanistan, dass man tatsächlich die Sowjetunion in eine Falle gelockt hat, um ihnen dort ihr Vietnam zu bereiten. Und auf die Frage, ob an 1 oder 1,5 Millionen Tote das rechtfertigen, diese Falle, die kann nur jeder für sich selber beantworten. Brzezinski hat auf die Frage geantwortet, jedenfalls, man hat ja damals auch eine gewisse Organisation namens Al-Qaida groß gemacht, ne, über große Aktionen. Die haben sehr viel Geld bekommen, die saßen in Pakistan und haben von dort aus einen sehr brutalen Krieg gegen die Sowjetunion in Afghanistan geführt. Auch viele afghanische Gruppen, die dann von dort aus, von Pakistan aus, über Geld und Geld aus Saudi-Arabien, von westlichen Ländern und Waffen aus westlichen Ländern unterstützt wurden. Dieser Aufbau von Al-Qaida hat man ihm dann gesagt, ja, aber man hat ja damit das nächste Problem geschaffen. Hat er gesagt, ja, was ist wichtiger, ein paar agitierte Moslems oder der Zusammenbruch der Sowjetunion?
Also wie gesagt, hatten wir vorher schon mal, wenn ich das richtig weiß, eben die Amerikaner haben damals eben diese Mujahedin stark gemacht, auch glaube ich mit Waffen eben letztendlich. Und wenn ich das richtig sehe, sind eben solche Gruppen wie die Al-Qaida letztendlich auch daraus hervorgegangen. Und die haben dann eben 2001 letztendlich den Amerikanern da wehgetan, wo man eben nicht erwartet hat, im eigenen Land. Das war, glaube ich, ein Punkt, der den Amerikanern natürlich vorher so auch nicht begegnet ist. Bis dahin waren Konflikte immer irgendwo weit entfernt, auch nicht spürbar für die eigene Bevölkerung. Und dann eben dieser Angriff dann auf das World Trade Center.
Gut, die US-Regierung sagt, es war so, ja.
Ja.
Das wissen wir nicht. Also ich persönlich halte diese Geschichte nicht für erwiesen, sagen wir mal vorsichtig.
Das ist auch ein Punkt, deswegen habe ich es auch angesprochen. Ganze hat ja zu dem Thema sich auch befasst und da war dieser Punkt, wo man eben auch mit Verschwörung, das war der Punkt, den wir vorher angesprochen haben, auch von der einen oder anderen Seite Kritik irgendwo dann entgegengebracht hat, weil er sich eben damit Punkten befasst hat, wo andere sagen, das ist erwiesenermaßen nicht so. Vielleicht kannst du dazu ein paar Punkte auch irgendwo ausführen.
Ein ganz simpler Punkt, ne? Also zum einen war ich dafür sensibilisiert, obwohl ich die ganze bei uns offizielle sozusagen oder auch in den Massenmedien absolut als alleingültige Wahrheit vertretene These, Al-Qaida hat also nun den 11. September organisiert, ja, das habe ich zehn Jahre lang absolut genauso vertreten, auch gerade in der Diskussion mit afghanischen Freunden, die gesagt haben, Moment mal, erstens, wer ist denn Al-Qaida? Ja, Al-Qaida ist von den USA aufgebaut worden und das haben wir hier hautnah mitbekommen. Al-Qaida, die sind selber nichts. Die sind selber nichts und niemand. Gut, das habe ich mir so angehört und fand es nicht sehr beachtlich. Außerdem haben Leute gesagt, weil die dann gesagt haben, ja, das haben die Amerikaner doch selber organisiert, ne? Haben immer wieder Freunde gesagt, in muslimischen Ländern besonders. Dann habe ich gesagt, nein, das ist ein völliger Quatsch. Ja? Ich kenne genug Amerikaner, das würden die nie tun. Die Antwort war zum Teil, und das finde ich im Nachhinein auch sehr interessant, die haben gesagt, wir kennen ganz viele Muslime. Muslime würden das nicht tun. So, jetzt ist ein Argument gegen das andere. Beide können nicht gleichzeitig richtig sein, aber beide haben dieselbe Wertigkeit aus meiner heutigen Sicht. Das heißt, wir kommen der Erkenntnis, was da passiert ist, überhaupt nicht weiter auf die Weise. Also wenn man das pauschal angeht und sagen, das täte jemand nicht tun, da bin ich keinen Schritt weiter. Interessant ist es jetzt, wenn man sich den 9/11 Commission Report runterlädt, das habe ich dann angeregt, eben durch viele Sachen, die ich gelesen habe, dann mal gemacht, und es durchgeht, was das Rückgrat dieser offiziellen Geschichte ist. Das Rückgrat dieser offiziellen Geschichte sind die Aussagen von ein paar Mitgliedern von Al-Qaida, die zugegeben haben, das Ganze organisiert und verantwortet zu haben. Es ist aber mittlerweile zugegeben, auch durch den CIA-Report und andere Quellen, dass die gefoltert wurden. Das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr in Zweifel. So, jetzt frage ich mich, wenn das Hauptargument ist, die haben das alles zugegeben, ja, sind aber vorher gefoltert worden. Ich meine, wir distanzieren uns mit Recht davon, Leute als Hexen zu bezeichnen, obwohl die es zugegeben haben im Mittelalter. Ne? Man hat die so lange gefoltert, bis sie gesagt haben, jawohl, ich bin Hexer und ich bin Hexerin. Und die hatten es zugegeben. Das heißt also, das ist alleine kein Argument. Und wenn denen jetzt tatsächlich stand, eine Information, die ich im Spiegel gelesen habe vor ein, zwei Jahren, stand jetzt, wird den Leuten der Prozess in Guantanamo gemacht, vor einem Militärgericht. Und in einem Raum, in dem niemand anwesend ist, außer die Angeklagten, Verteidiger und Richter und Ankläger, keine Journalisten. Die Journalisten sind da, aber, so hat es der Spiegel berichtet, in einem separaten Raum, wo die Gerichtsverhandlung mit 40 Sekunden Übertragung übertragen wird. Und da sitzt da jemand dazwischen, der das ab und zu abschalten kann, wenn irgendwas vorfällt. Das Ganze wird mit der Sicherheit der Vereinigten Staaten begründet. Und dann sage ich, da fehlt mir einfach die rechtsstaatliche Transparenz über diese Vorgänge. Und da bin ich nicht bereit, diese Geschichte einfach als gegeben und als die alleinige Wahrheit hinzunehmen, sondern es gibt so viele Quellen dafür, dann auch die beiden führenden Leute dieser 9-11-Commission haben hinterher ein Buch rausgebracht, wo sie gesagt haben, unsere Kommission, die die Wahrheit über die 11. September-Anschläge herausfinden soll, die war underfunded, also nicht mit genug Geldmitteln ausgestattet. Die haben ein paar Millionen bekommen. Zum Vergleich, diese Kommission, die die Lewinsky-Affäre aufklären sollte, hat ein Mehrfaches bekommen davon. Und wir waren underfunded und set up to fail. So, wenn jetzt die Leute, die das ermittelt haben, gesagt haben, wir sind set up to fail, denen wurde nicht erlaubt, mit den angeblichen 9-11-Attentätern von Al-Qaida zu sprechen. Es gibt den Bericht von einem dieser Ermittler von der 9-11-Commission, der ein Gespräch berichtet mit dem damaligen CIA-Direktor, der ihm gesagt hat, nein, ihr kriegt die Leute nicht. Die könnt ihr nicht interviewen. Dann hat er gesagt, ja, aber dann gebt uns wenigstens wir möchten dann wenigstens die CIA-Beamten befragen, die die Verhöre durchgeführt haben. Hat er gesagt, nein, die könnt ihr auch nicht sprechen. Ihr könnt eure Fragen auf Papier stellen. Und ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht. Mir fällt dazu ein, Papier ist geduldig. Und das heißt also, und das meine ich, wenn ich vorhin gesagt habe, wenn jemand wie der Daniele Ganser und viele andere Leute, wenn die mit dem Begriff Verschwörungstheoretiker etikettiert werden, für diese Beschäftigung mit Primärquellen, dann finde ich ganz wichtig, dass wir von diesem Diskurs wegkommen, sondern wir müssen hin zu dem Diskurs und sagen, was für Argumente hat jemand? Wie begründet er das? Schaue ich mir selber an, ob das in den Primärquellen so hergegeben wird oder eben nicht, was ich denke. Und nur nach dem Motto, es ist die absolute Wahrheit, nur weil es möglichst viele sagen, das finde ich ist kein Argument erstmal.
Ich würde sagen, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, ja. Wir haben nämlich schon wieder 20 Minuten gesprochen. Wir machen nochmal einen kurzen Musikbreak und anschließend geht es weiter mit dem Thema hier in der Plattform. Zurück bei der Plattform. Wir sind schon wieder. Zwei Drittel haben wir schon wieder bei der Sendung. Es geht über die Weltpolitik der USA. Es geht um einen Vortrag, da kommen wir gleich noch drauf, der im Haus der Begegnung am 22. Juni stattfindet mit Dr. Daniele Ganser, einem Schweizer Forscher. Und ja, damit das Thema, auch das wir schon gerade besprochen haben, Politik, die schwierigen Zusammenhänge zwischen ja, irgendwo Machtinteressen, zwischen Wirtschaft und allem, was so irgendwo dahinter steht. Wir haben gerade konkret das Thema auch mit 9-11 nochmal ein bisschen angesprochen, beleuchtet. Kritik oder beziehungsweise Kritik an der öffentlich kommunizierten irgendwo Meinung, die hinterfragen.
Das ist sicher kein Hauptthema von dem Vortrag, mit Sicherheit nicht. Nein, ne? Aber ich persönlich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, ja. Weil man muss ja auch sehen, wozu das benutzt wird, mal ganz unabhängig davon, wer und was nun dafür verantwortlich ist. Mhm. Es wird dazu benutzt und das ist absolut erwiesen, in den USA zuallererst und auch bei uns in Europa wird dieses ganze Thema Terrorismus dazu benutzt, Bürger und Grundrechte auszuhöhlen. Massiv. Wirklich massiv. Es gibt genug Leute, US-Amerikaner, auch sogar ehemalige Politiker, die sagen, die USA ist unterwegs in Richtung einer Diktatur und sowieso in Richtung einer Oligarchie. Und denke ich, wenn das jemand wie der ehemalige US-Präsident Carter sagt, wir sind leider eine Oligarchie geworden, dann muss man das ernst nehmen, denke ich. Dann kann man das nicht einfach dem Carter jetzt unterstellen, er sagt es einfach, weil er böse oder bescheuert geworden ist, sondern einfach, das sind Analysen, die wir aber, und da muss ich immer wieder drauf zurückkommen, leider ganz selten dann über die Massenmedien transportiert bekommen. Und deswegen denke ich, diese Beschäftigung mit dem, was da und neben dem, dass also die Grundrechte, Bürgerrechte ausgehöhlt werden, werden damit ja auch Kriege legitimiert. Da kann man natürlich jetzt gleich fragen, wie kann ich einen Krieg mit Terrorismus legitimieren? Das eine muss ich mit polizeilichen Maßnahmen bekämpfen, das andere ist ein Krieg gegen ein ganzes Land. Das hat ja miteinander gar nichts zu tun. Ne? Ich denke, diese Fragen muss man auch stellen. Aber ganz allgemein denke ich, dass es wirklich wichtige Themen sind, mit denen man sich beschäftigen sollte, um dahin zu kommen, dass man sich nicht manipulieren lässt.
Vielleicht dann ein Thema, also das ist grundsätzlich ganz erstellt, viele Dinge, sagen wir einfach, die gängige Meinung sind in Frage, versucht sie dann auch mit seiner Aufarbeitung von Unterlagen irgendwie zu belegen. Also wenn man hingeht, man bekommt vielleicht ein anderes, wie soll man sagen, anderes Bild der Dinge, als sie heute landläufig als gesetzt gelten, um es mal so zu formulieren.
Deswegen, das kann man sicher so zusammenfassen.
Das ist vielleicht so das, was man, wenn man zu dem Vortrag vom Ganzen geht, dann einfach erwarten kann. Ein Punkt, wir haben jetzt natürlich sehr stark auf die Amerikaner abgehoben, den ich aber schon gerne einbringen würde. Letztendlich geht es ja immer um, wir haben vorhin gesagt, um Ressourcen, es geht um Macht, um strategische Überlegungen. Jetzt ist natürlich die USA einer, militärisch und auch wirtschaftlich einer der bedeutenden Player, aber es gibt auch noch andere Nationen natürlich. Es gibt die Russen, es gibt Chinesen, es gibt irgendwo die Europäer. In dem Kontext, wie ist deren politisches oder militärisches oder deren ja, einfach Vorgehen zu bewerten im Vergleich? Sind es aus der Sicht nur Amerikaner besonders in der Richtung in der Welt unterwegs und machen, wie soll ich sagen, ja, ihre Politik irgendwo vor Ort? Wie schaut es mit den anderen aus? Wie bewertest du das?
Ja. Also ich denke, dass von der Struktur her schenkt sich das alles nichts. Ja. Ja, jede Machtstruktur hat die Tendenz, das ist einfach so meine Erkenntnis oder mein Gedanke dazu, jede Machtstruktur hat die Tendenz, die eigene Macht zu vergrößern. Und Da schenken sich, denke ich, die existierenden Machtstrukturen nicht. Die EU will mehr Kompetenzen an sich reißen gegenüber den Nationalstaaten. Die Chinesen wollen mehr wirtschaftliche, politische und wahrscheinlich auch irgendwann mehr militärische Macht an sich reißen, weltweit, genauso die Russen. Ich denke, da ist jeder Staat als Machtsystem ganz, ganz dafür prädestiniert, nach mehr Macht zu greifen, um mehr beeinflussen zu können. Und da denke ich auf der Ebene überhaupt nicht, das schenkt sich überhaupt nicht. Im Gegenteil, man kann sogar sagen, man muss an den USA absolut positiv herausstreichen, denke ich, dass der Dissens in den USA, wenn auch nicht in den Massenmedien, aber doch im Rande, ist der Dissens in den USA möglich und er wird auch gelebt. Also was ich in der ganzen Beschäftigung in den letzten 10, 15 Jahren an ganz deutlicher Kritik an dieser Politik gehört und gelesen habe und wirklich absolut fundiert. Die besten Sachen, muss man sagen, kommen immer aus den USA selber. Also das ist nicht so, dass das auch, glaube ich, die Stärke des Systems USA, dass sie solche Kritik mehr noch als die anderen zulassen, denke ich. Das Problem und warum auch der Daniele Ganser sich und neben, also er sagt mal in einem Vortrag, er konzentriert sich auch deshalb auf die USA, weil er Englisch versteht und die Primärquellen lesen kann, im Unterschied zu Chinesisch und Russisch oder so. Ja, das ist schon auch ein Punkt. Aber ich denke, auch ein wichtiger Punkt ist zum einen, dass die USA nun mal das dominierende Imperium unserer Zeit sind. Ja, wenn ich Forschung betreibe über die Zeit vor 2000 Jahren, dann werde ich auf die Römer kommen und nicht auf die Karthager. Die Karthager sind eine Episode in der Zeit des römischen Imperiums. Das römische Imperium ist interessant. So, und heute, man kann es an den Militärausgaben festmachen, man kann es daran festmachen, wer hat die weltweit wichtigste Währung, man kann es festmachen, wie manche Leute machen, auch der Ganser mal sagt es so plakativ, an der Zahl der Flugzeugträger. So, die USA haben, ich glaube, 10 Flugzeugträger oder die Chinesen haben einen. Die Russen haben ein oder zwei und die Großbritannien hat einen. Ne? Daran sieht man einfach, das ist ein himmelweiter Abstand. Und wie viele Militärbasen oder in wie vielen Ländern der Erde haben die USA Militärbasen? Ne? Die Russen haben keine Basis mehr in Deutschland, die USA sehr wohl. Die Chinesen haben keine Militärbasis in Deutschland.
Ne? Also, und das ist natürlich die Folge auch des Zweiten Weltkriegs und der entsprechenden Entwicklung, dass dann die Amerikaner in Europa waren und sich natürlich dann Deutschland und
ja, aber auch irgendwo dann da bleibt es ja nicht stehen. Haben die Chinesen Militärbasen in Afghanistan? Nein. Ja. Haben die Russen Militärbasen in Afghanistan? Nein. Ja. Na, und so weiter. Diego Garcia, eine ganz wichtige Militärbasis im Indischen Ozean. Wer hat dort seinen Flugplatz? Nicht die Chinesen, nicht die Russen. Das heißt also, wenn ich erkennen will, warum Dinge auf der Welt passieren, dann muss ich doch auch und besonders auf den schauen, der die meiste Macht hat, diese Dinge zu beeinflussen. Und ich meine, das ist heute, also ich denke, das ist wirklich ziemlich leicht zu sehen, dass es die USA sind. Man soll sich davor hüten, ganz klar, zu sagen, alles und alles passiert, weil die USA das wollen oder nicht, das ist völliger Quatsch. Aber wenn ich mich dafür interessiere, wie Weltpolitik sich heute entwickelt, dann ist natürlich der mächtigste Spieler, wird ja oft gesagt, ist leider kein Spiel, ne? Weil es geht immer auch um Menschenleben, aber der mächtigste in diesem sogenannten Spiel, das sind die USA, und deshalb ist es natürlich auch gerade für uns hier besonders interessant, denke ich.
Ein Punkt, den ich noch schön einstreuen wollte, ist natürlich, die Chinesen haben ja, die Amerikaner sind ja auch verschuldet, haben ja einen großen Anteil irgendwo deren Schulden. Das heißt, meines Erachtens, wenn du jetzt mal Militär und wirtschaftliches Potenzial zusammenzählst und dann noch die Menschenmasse, die Größe, sind die Chinesen aber schon auch eine gewaltige Macht, oder?
Mit Sicherheit.
Also ich weiß nicht, ob man wirklich so sagen kann, dass die Amerikaner wirklich so noch Fragezeichen, die dominierende Macht sind. Ich habe so das Gefühl, dass die Chinesen, dass man die auf keinen Fall unterschätzen sollte.
Die Chinesen haben unglaublich aufgeholt, ja. Also ja, sehe ich genauso. Keine Frage. Also ich finde es auch hochinteressant, was China anbetrifft. Man muss nur sehen, die Macht ist ja auch heute, wir leben in einem digitalen Zeitalter. Und da muss man auch sehen, dass dieses ganze digitale Zeitalter bisher hauptsächlich maßgeblich von den USA aufgebaut wurde. Das heißt, überall auf der Welt gibt es Internetknotenpunkte mit Hardware, die in den USA produziert wurde, oder zumindest die Software dafür. Das heißt also, die haben unglaublich viele Möglichkeiten, in dieser digitalen Welt auch wieder Macht und Einfluss auszuüben. Und man muss einfach sagen, militärisch, da ist China noch so weit weg, dass es wirklich noch Jahre oder Jahrzehnte dauern wird. Und was auch wirklich bedenklich ist, ist, dass jedes Imperium gerade in der Phase, wo die Macht schwindet gegenüber den anderen Konkurrenten, dass das Imperium dort tendenziell gewalttätiger und gefährlicher wird. Das zeigt die Geschichte auch. Und noch ein Punkt, warum ich es persönlich interessant finde, mich damit zu beschäftigen, weil wenn ich kritisiere, dass für politische Zwecke Menschen umgebracht werden, und auf den Punkt möchte ich weiß, wir gehen gegen Schluss nochmal, ganz ist mir ganz wichtig, dieser Punkt.
Wir können gut 3 Stunden.
Ja, kommen, glaube ich. Nee, aber ja, das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe in Afghanistan viele Rechtfertigungen für den Krieg dort gehört, und immer geht es natürlich um sehr positive Sachen. Schulen, Mädchenschulen, Frauenrechte und so weiter. Und immer wieder komme ich an den Punkt zurück, den ich am Anfang noch, ehrlich gesagt, noch nicht so gesehen habe in den ersten Monaten dort. Aber je länger man dort ist, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr drängt es sich einem auf, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung und Erfahrung. Wie viele Menschen darf ich für ein politisches Ziel töten? Und meine eigene Antwort: Wir dürfen das nicht tun. Wir dürfen nicht für politische Ziele Menschen töten. Und die Antwort, die ist: Die ganze Komplexität der ganzen Politik kann man an dem Punkt beiseite lassen. Wann immer argumentiert wird, wir müssen dafür Leute töten, bin ich nicht dabei. Kann ich ja nur für mich sagen. Ja. Und dann denke ich, sicherlich töten massiv, ja, zum Beispiel schauen wir nach Syrien, sicherlich tötet die russische Außenpolitik sehr viele Leute. Sicherlich haben auch chinesische Außenpolitik schon Leute auf dem Gewissen, vielleicht etwas indirekter im Moment noch. Ganz klar, aber ich bin doch als Bürger für die Politik verantwortlich, die in meinem Namen gemacht wird. Chinesische Politik wird nicht in meinem Namen gemacht, sondern deutsche Außenpolitik wird irgendwo immer in meinem Namen gemacht. Im weiteren Kontext US-amerikanische und NATO-Außenpolitik wird in meinem Namen als westlicher Bürger gemacht. Und da habe ich die Verantwortung. Und deswegen denke ich, wenn jeder oft dort den Finger in die Wunde legt, wo er selber dafür verantwortlich ist. Da ist viel gedient, weil mit dem Finger auf die anderen zeigen, ah, die Russen sind böse, die Chinesen sind böse, das hat in der Weltgeschichte, glaube ich, noch nie zu weniger Gewalt und weniger Problemen geführt, sondern den Fehler bei sich selber zu suchen und zu schauen, was wir als Gesellschaft, und eben nicht, indem ich jetzt Leute beschuldige und sage, Merkel ist Volksverräterin oder so ein Blödsinn, ne? sondern indem ich jedem zugestehe, dass er an seiner Position versucht, menschliche Entscheidungen zu treffen, das Mögliche in seiner Position auszuloten, damit sich das besser wendet. Ich glaube, wir brauchen keine Revolution, sondern eine kulturelle Evolution dahingehend, dass wir nicht mehr für politische und Machtzwecke Menschen töten. Ganz einfach.
Wir nähern uns schon Ende, wir sind schon so ziemlich dran. Jetzt müssen wir auch noch mal ganz kurz zu der Veranstaltung was sagen, auch wo man sich dann informieren kann. Vielleicht da noch einen ganz kurzen den Hinweis, was, wie, wo, und dann sind wir auch schon durch.
Genau, ein ganz kurzer Hinweis auf die Veranstaltung. Ist im Vorverkauf bei ulmtickets.de und ja, dort kann man sich
am 22. Juni im Haus der Begegnung einlassen oder beziehungsweise Öffnungszeit?
Ja, man kann ab 18.30 Uhr kommen, da gibt es Getränke, 19.30 Uhr ist Einlass. Ja, bin auch gespannt. Ich hoffe, dass sich am Rande der Veranstaltung dann auch einfach Gespräche und Diskussionen ergeben.
Danke dir jedenfalls ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. Das war dann die Plattform für heute. Mein Name ist Michael Trost und Studiogast war
Heiner Tettenborn. Und Michael, vielen herzlichen Dank für die tolle Vorbereitung und für das sehr nette Gespräch. Danke.
Das war's für heute. Wir bedanken uns. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.